Wie kommunizierst du? Also ich vermute, dass viele sprechen mit der Person gegenüber. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Kommunikationsstile. Und dann gibt es ja auch Kommunikation, die stattfindet, wenn die Person gar nicht vor dir ist. Welche Medien, welche Instrumente, was benutzt du, um mit Menschen zu kommunizieren? Also neben dem normalen Gespräch verwende ich mit Freunden und Familie WhatsApp, um da kurz und knapp doch zu sagen, was irgendwo Sache ist, um Absprachen zu treffen. Sonst auch, ja, auch in der Gemeinde oder so, bin ich mit vielen auch per E-Mail unterwegs. Und sonst verwende ich auch immer noch relativ viele Briefe. Man kann auch noch über Briefe kommunizieren. Da schreibt man das noch auf so einem Zettel und dann kann man das in so einen gelben Kasten werfen und dann kommt das auch an. Es gibt auch Kommunikation, die anders aussieht als nur Sprechen, und auch Sprechen ist noch nicht festgelegt, wie Kommunikation aussieht. Es ist ein Thema, wie der Horst ja schon angesagt hat, wo sich Wissenschaftler mit beschäftigen, weil es wirklich so unterschiedlich aussehen kann und so viele Probleme kann die Kommunikation auch bereiten. Wir glauben an Gott und wir wollen auch mit Gott unterwegs sein. Doch auch da stellt sich die Frage, wie kommuniziere ich mit Gott? Er sitzt nicht einfach vor mir, dass ich ihn von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Ich kann mich nicht mit ihm genau so unterhalten und ihn auch wirklich selten, so wie der Horst, akustisch wahrnehmbar hören. Kommunikation mit Gott. Wie kann das aussehen? Wie kann ich mit unserem Gott kommunizieren? Um das genauer zu untersuchen, um das in diesem Gottesdienst zu betrachten, wollen wir uns ein Wort von Jesus angucken. Ich lese aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, die Verse 7 bis 11. Bittet, und es wird euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgemacht. Wer von euch gibt seinem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse, trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut, und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten? Die Verse, die ich gelesen habe, aus dem Matthäusevangelium, sie kommen aus der Bergpredigt von Jesus, der ja oft gesagt bekanntesten Predigt von Jesus. Vielleicht kann man es sich so vorstellen, dass Jesus auf einen Berg ging und dort viele Menschen zusammenkamen, um ihm und seiner Lehre zuzuhören, um seiner Predigt zuzuhören. Und ja, Jesus setzte sich und erklärte ihnen alles das, was er für wichtig empfand, auch ganz verschiedene Themen, wie die Menschen mit Gott und ihrem Glauben das Leben leben können. Und auch mitten in dieser Predigt, die oft geprägt ist davon, wie hart diese Bergpredigt auch manchmal sein kann, wie die Gesetze verschärft werden, wo heute manchmal vielleicht auch eher hängen bleibt, guck, kleines Auge, wo du hinguckst, pass auf. Aber mitten in dieser harten Bergpredigt spricht Jesus auch ganz anders über Gott. Und in diesen Versen spricht er über das Beten. Über das Beten, wie man mit Gott kommunizieren kann. Und das spricht er ganz sanft. Jesus macht Mut, in seinem Gebet die Anliegen vor Gott zu bringen. Wir sollen bitten, wir sollen suchen und wir sollen anklopfen. An diesen drei Worten möchte ich mich jetzt orientieren. Bitten, suchen und anklopfen. Es ist eine einfache Abfolge. Und Jesus sagt, wer bittet, dem wird gegeben. Denn nur wer bittet, dem wird gegeben. Sucht und ihr werdet finden, denn wer sucht, der findet und klopft an und euch wird aufgetan, denn nur wer anklopft, dem wird aufgetan. Es ist irgendwie so eine ganz simple, eine ganz banale Aussage, die vielleicht von einem Kind kommen könnte. Bittet und euch wird gegeben, denn nur wer bittet, dem wird gegeben. Nicht genau darauf eingegangen wird darauf, wer denn der ist, der gibt. Wer der ist, den wir suchen sollen. Und wer der ist, der uns aufmacht. Es ist Gott, der Vater. Er ist derjenige, über den ausgesagt wird, dass er unsere Gebete sicher erhört. Gott gibt uns, Gott lässt sich von uns finden und Gott öffnet die Tür. Und auffallend finde ich in diesen Versen die Erhörungsgewissheit. Also die Bestimmtheit, mit der darüber gesprochen wird, dass der Vater, dass Gott wirklich unsere Gebete erhört. Das können wir im Matthäusevangelium, wie gelesen, in der Bergpredigt hören, in der nahezu identischen Feldrede bei Lukas können wir es auch lesen. Oder im Markus-Evangelium, Kapitel 11. Wenn ihr Gott um irgendetwas bittet, müsst ihr nur darauf vertrauen, dass er eure Bitte schon erfüllt hat. Dann wird sie auch erfüllt. Oder auch im Johannes-Evangelium. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun. Oder auch woanders im Matthäus-Evangelium, Kapitel 21. Wenn ihr nur darauf vertraut habt, werdet ihr alles bekommen, worum ihr Gott bittet. Eine solche Zuversicht, dass Gott unsere Gebete erhört, können wir in allen Evangelien, bei allen Evangelisten lesen. Oder noch weiter ist es eigentlich für die ganze Bibel unvorstellbar, dass es einen Gott gibt, der gar nicht bei uns ist. Ein Gott, der unsere Gebete nicht erhört. Es ist Voraussetzung. Es wird durchgehend von so einem Gott erzählt, der bei uns ist und an den man sich auch wenden kann. Bittet, so wird euch gegeben. Wenn wir bitten, wenn du bittest, dann gibt dir Gott auch. Und in den folgenden Versen wird das Ganze noch weiter untermauert. Ein Vater gibt seinen Sohn keinen Stein, wenn er um ein Brot bittet. Oder eine Schlange, wenn er um einen Fisch bittet. Hier wird auch auf Gott den Vater verwiesen. Er, der nicht nur ein menschlicher Vater ist, er wird uns noch viel mehr geben. Und damit wird deinem und meinem Gebet ein Riesenwert zugesprochen. Wenn ich das lese und betrachte, diese Worte, dann macht es mir Mut. Mut zu beten. Dass Gott da ist, wenn ich bete und mich hört. Dass er auf meine Gebete reagiert und mir gibt. Gott wendet sich uns Menschen zu und sorgt sich wie ein Vater um unser Leben. Gott, der Vater, versorgt mich. Hier versorgt er mit Brot und Fisch. Vermutlich die Grundnahrungsmittel aus der Zeit. Also ich stelle mir dann vielleicht eher Fleisch und Kartoffeln vor. Gott versorgt mich. Und wenn er wie ein fürsorglicher Vater oder wie eine fürsorgliche Mutter ist, dann versorgt er mich auch mit allem, was ich brauche. Die tägliche Nahrung, das Dach über dem Kopf, aber auch tragende menschliche Beziehungen in meinem Leben. Und nicht zuletzt auch mit Beziehungen mit ihm. Erwartet Gutes von Gott. Naja, aber weiß Jesus nichts von nicht erhörten Gebeten? Ich meine nicht das Gebet, was ich als Kind mal gesprochen habe, dass ich gerne das Spielzeug meines Freundes hätte. Oder das Gebet, wenn man vielleicht am Nationalen Automuseum vom Loh vorbeiläuft. Oder das Gebet bei einem anstehenden Fußballspiel. Wie sieht es mit dem Gebet um einen Partner aus? Wie sieht es mit dem Gebet um die eigene Krankheit aus? Wie sieht es mit dem Gebet um Existenzängste aus? Oder gerade in dieser Zeit mit dem ehrlichen Gebet um Weltfrieden? Nein, trotz dieser Worte, die Jesus hier spricht, ist Gott kein Wunscherfüllungsautomat, wo ich oben die Münze reinwerfen kann und es kommt unten das Passende raus. Das funktioniert übrigens auch bei allen Automaten nicht immer so gut. Und es liegt auch nicht daran, dass das Anliegen uns nicht gut tun würde, dass Gott es nur aus Liebe nicht macht für uns. Und es liegt auch nicht daran, dass wir nicht fromm genug sind, uns gut genug verhalten haben, nicht die richtigen Worte im Gebet gesprochen haben. In den Geschichten von Jesus können wir gleichzeitig sehen, wie wenn Jesus in die Welt hineinkommt, Reich Gottes anbricht. Wie er in unsere Welt tritt. Und doch sehen wir, dass Reich Gottes damit nicht vollendet ist. Es gibt viel Ungerechtigkeit und Leid auf dieser Welt. Aber da, wo Jesus in die Welt tritt, schafft er Heil. Er tritt barmherzig auf. Er geht zu den Menschen. Er geht auf die Menschen zu, ganz besonders auf die Hilfsbedürftigen und die Randständigen. Und er bringt Heilung. Wenn wir Jesus in unsere Welt lassen, in unsere Welt bitten, dann tritt Reich Gottes in diese Welt. Aber vollendet wird es dadurch nicht. Das können wir erst ganz am Ende der Bibel lesen, in den Geschichten der Offenbarung. Wie das Reich Gottes vollendet wird, wo all das weggenommen wird. Als nächstes möchte ich mir das nächste Wort anschauen. Bitten, suchen. Betrachte ich das Wort suchen im Alten Testament, können wir vielleicht etwas eher feststellen, was der Autor sich unter dem Wort suchen vorgestellt hat. Denn suche ich das Wort suchen im Alten Testament, handelt es sich fast nie um das Suchen nach einem verlorenen Gegenstand, um den verlegten Haustürschlüssel. Beim Suchen handelt es sich um das Suchen nach Gott selbst. Bitten ist nur eine Seite des Gebets. Suchen ist eine andere Seite des Gebets. Beten ist auch ein ernsthaftes Suchen nach Gott. Es geht beim Beten nicht nur darum, mit unseren Anliegen so lange in Gottes Ohr zu liegen, bis er nachgibt, sondern es geht auch darum, Gott selbst im Gebet zu begegnen. Und diese Verse sagen sogar zu, wenn wir nach Gott suchen, dann finden wir auch Gott. Gott selbst möchte gefunden werden und er lässt sich von uns finden. Gott ist kein Befehlsempfänger, den wir kommandieren können. Und er ist auch nicht dieser Wunschautomat. Nein, Gott möchte gefunden werden, gerade auch in deiner Situation, in deiner Not, in deinem Anliegen. Gebet heißt nicht nur, Wünsche zu erfüllen. Gebet heißt auch, Gott begegnen. Und an Jesus selbst können wir sehen, wie er betet, wie er in seinen Gebeten dem Vater begegnet und wie er auch selbst mit seinen Bitten umgeht. Im Vater unser spricht er, dein Wille geschehe. Oder beim Beten vor seiner Hinrichtung im Garten Gethsemane, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus geht nicht nur ins Gebet, er bittet Gott nicht nur mit dem Selbstzweck, dass seine Wünsche in Erfüllung gehen. Auch er bringt seine Anliegen vor den Vater. Doch er stellt seine Wünsche hinter den Willen Gottes. Er möchte Gott im Gebet begegnen. Wenn ich ehrlich bin, finde ich das teilweise etwas schwierig. Denn meinen Willen hinter Gottes Willen zu stellen, fällt mir gar nicht so leicht. Ich bete ja auch nicht, weil es mir egal ist, was dabei herauskommt, weil es mir komplett gleichgültig ist. Nein, ich habe ein Anliegen. Wenn ich vor einem Fußballspiel darum bitte, dass es ein gutes Fußballspiel wird, dann habe ich auch wirklich Ehrgeiz, in diesem Fußballspiel zu gewinnen. Und wenn ich für Versöhnung in einer taumelnden Beziehung bitte, dann wünsche ich mir auch wirklich Frieden in dieser Angelegenheit. Doch es geht eben auch um die Begegnung mit Gott. Und meines Erachtens kann Gottes Antwort auf meine Anrede, auf meine Bitte in drei Richtungen ausfallen. Das erste, ich bitte und Gott erfüllt mein Anliegen. Halleluja. Das zweite, ich bitte und mein Anliegen geht auf eine ganz andere Art und Weise oder erst zu einem ganz anderen Zeitpunkt in Erfüllung. Gott macht was anderes draus und es wird wirklich gut. Und das Dritte, manche Gebete erfüllen sich nie. Auch nach 80 Jahren Gebet nicht. Aber ich bin mir sicher, dass Gott das hört und auch nicht weniger liebevoll dabei ist. In jedem Fall hört er unsere Gebete und wir können Gott begegnen im Gebet. Ein anderer Autor des Neuen Testamentes, Paulus, er schreibt in einem Brief, in dem zweiten Brief an die Korinther im Kapitel 12, aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Selbst in der Schwäche, in nicht erfüllten Gebeten, kann sich Gott zeigen. Gebet hilft uns auch, uns zu korrigieren und im Gebet zu wachsen. Gebet dreht sich eben nicht nur um einen selbst und um seine Wünsche. Beim Beten sollen wir Gott suchen. Geh ins Gebet und suche Gott. Das letzte Wort in diesem Dreiklang. Bitten, suchen, anklopfen. Wir müssen den Mut haben, bei Jesus anzuklopfen. Und wenn man an eine Tür klopft, kann es auch mal passieren, dass jemand aufmacht. Wenn Jesus in unser Leben tritt, geht es nicht nur darum, ihm ab und zu mal wieder zu begegnen. Er möchte eine echte Beziehung mit uns eingehen. Und er ist nicht nur unser Vorhänge, unser Klingelschild, auf das wir mal verweisen können, weil wir wieder nur vor der Tür stehen. Oder ist auch nicht unser Taschenhündchen, was wir aus der Tasche kramen können, wenn wir ihn gerade wieder süß finden und was von ihm wollen. Und Jesus ist auch nicht etwas, was man nur verstehen und begreifen muss, was man nur analysieren und systematisieren muss, wie es vielleicht manchmal in meinem Studium ist. Nein, es geht auch um die Beziehung mit Jesus, zwischen Jesus und mir, Benjamin, oder zwischen Jesus und dir. Und diese Beziehung hat Folgen. Die Bibel nennt Menschen in dieser Beziehung Kind Gottes. Und Gott ist unser Vater. Kind Gottes müssen wir uns nicht erst verdienen. Und es wird auch nicht nach dem allbekannten Leistungsprinzip verteilt. Wir müssen auch nicht einer gewissen Frömmigkeit anhängen und fromm genug sein und uns an katholische, brudergemeindliche, FEG, Rituale und Frömmigkeiten halten. Kind Gottes sind wir erstmal einfach so. Jesus wird dann der, der unser Leben bestimmt. Wir bekommen einen anderen Blick auf diese Welt. Wir leiden mit der Ungerechtigkeit anderer und wir wollen den anderen in ihrer Not helfen. Und wir wollen auch andere in diese Beziehung mit dem Vater setzen. Wir sehen die Welt mit Gottes Augen. Wie eben genannt, der Heilige Geist. In manchen freien evangelischen Gemeinden ist er was sehr Fernes. Aber es ist genau das, Jesus in mir, den ich in mein Leben hineingelassen habe. Und ich habe auch mittlerweile noch etwas anderes über Beziehungen herausgefunden. Ein Satz, es funktioniert nicht, ist so erstmal nichts Tragendes, nichts Konstruktives in einer Beziehung, in der Kommunikation zu sagen, so funktioniert es nicht. So können wir das auch nicht mit Gott machen. In einer echten Beziehung geht es eben nicht nur um das reine Verstehen und Abwägen und um die besten Entscheidungen zu treffen. Es geht auch um Vertrauen. Und Gott, dem einzig wahren, zutiefst Guten, den können wir voll vertrauen. Der Text schreibt: Gibt ein Vater seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein? Die Antwort: Natürlich nicht. Oder gibt ein Vater seinem Sohn, wenn er ihn um Fisch bittet, eine Schlange? Selbstverständlich nicht. Schon einem menschlichen Vater wird zugeschrieben, dass er weiß, was seinem Kind gut tut und ihm nicht etwas Schlechtes gibt. Wenn Menschen schon Gutes tun, wie viel mehr Gutes tut der Vater im Himmel? Auch hier die Antwort: Gott wird uns noch viel mehr Gutes tun. Und ganz klar, es ist auf jeden Fall ausgeschlossen, dass etwas Schlechtes zurückkommt. Wir bekommen nicht den Stein oder die Schlange. Oder in der Feldrede von Lukas den Skorpion. Ihm können wir kindlich vertrauen, wie ein Kind. Gott spricht zu dir: Ich bin bei dir und lass dich nicht allein. In einer anderen Predigt habe ich mal eine Geschichte gehört. Die möchte ich euch gerne erzählen. Es ist ein Vater mit seinem Kind an einem See. Sie verbringen da ihren Nachmittag bei Sonnenschein. Und es gibt einen langen Steg, der nicht in die Mitte, aber schon relativ weit in den See hinausragt. Und das Kind spielt auf dem Steg und es hat ganz viel Spaß dabei. Und der Vater sitzt am Seerand und unterhält sich, liest ein Buch oder guckt auch ab und zu nach seinem Kind. Und es passiert, wie es kommen muss: Das Kind fällt in den See. Der Vater kriegt es mit, er springt sofort auf. Ihm liegt ja sein Kind am Herz und er weiß, es kann nicht schwimmen, das Kind. Er ist voller Hektik, steht am Rand des Stegs ganz vorne und hält Ausschau nach seinem Kind. Doch nirgends sieht er etwas. Es ist kein Strampeln oder nichts Wahrnehmbares, wo er genau sehen kann, da ist das Kind. Aber sofort springt der Vater ins Wasser und er sieht sein Kind, wie es sich unterm Steg an einem Pfahl so festhält. Unter Wasser. Der Vater rettet das Kind sofort, sie sind wieder an Land. Die Situation ist geklärt, alles ist gerettet. Und in der Ruhe fragt der Vater sein Kind: Kind, warum hast du dich an diesem Pfeiler festgegriffen? Warum hast du es nicht versucht, wieder über Wasser zu kommen? Das Kind versteht die Not dieser Situation gar nicht und antwortet: Vater, wenn ich dich brauche, bist du doch immer da. Ich habe einfach auf dich gewartet. Das wünsche ich mir. Ich möchte euch nicht dazu ermutigen, unüberlegt zu handeln, euch in diese Gefahr so zu begeben. Aber es geht mir um das Vertrauen, Das Kind vertraut seinem Vater. Es überlegt auch gar nicht groß weiter. Es vertraut und weiß, dass der Vater da ist, wenn das Kind es braucht. Jesus lädt in seinen Worten zu einem solchen kindlichen Vertrauen ein, auch im Gebet. Und so sehr er zusagt, dass Gott Gebete erhört, macht er Gott nicht zu deinem Wunscherfüllautomaten. Das Gebet ist ein Gespräch mit dem lebendigen Gott, dem himmlischen Vater. Und er weiß um deine Not und er reagiert auch auf sie. Nicht immer so, wie du es erwartest, aber so, dass du wissen darfst, Gott ist bei dir. Er lässt dich nicht allein und er gibt dir auch nichts, was dir schadet. Darauf zu vertrauen, ist manchmal, etwa angesichts einer schweren Krankheit, nicht einfach. Aber gerade darum macht Jesus Mut, seiner Zusage zu trauen. Dass Gott uns nicht verlässt und wir in seiner Hand gut aufgehoben sind. Bitte Gott, suche Gott und klopfe bei ihm an. Vielleicht kann dieser Gottesdienst oder auch eine bewusste Zeit heute Nachmittag, die du dir nimmst, das für dich nochmal bedeuten, dass du wieder oder auf diese Art und Weise ganz neu in die Beziehung zu Gott eintrittst. Zu dem Vater und ihm dabei vertraust wie ein Kind. Wenn Gott der Vater ist, lädt er uns ein, an seinen Essenstisch zu kommen. Wir sind seine Kinder. Und Jesus selbst hat es eingesetzt, dass wir eingeladen sind, ganz unabhängig davon, ob wir es verdienen oder nicht, ob wir letzte Woche oder heute Morgen fromm genug waren. Wir sind als Kinder Gottes eingeladen, an seinen Tisch zu kommen, zu der Familie dazuzugehören. Und genau das wollen wir nachher noch tun. Wir wollen noch gemeinsam das Abendmahl feiern, wo wir an diesen Tisch kommen, wo wir nichts leisten müssen, sondern Gott uns einlädt, seine Kinder zu sein und zu seiner Familie zu gehören. Und wir wollen jetzt noch Gott anbeten mit vorformulierten Liedtexten, oder vielleicht auch mal ganz still in eigenen Worten. Gott anbeten, Gott bitten, Gott suchen und bei ihm anklopfen. Wir singen gemeinsam das nächste Lied.